Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor einer Woche am Pazifik in Kalifornien, Carmel by the Sea, eines der schönsten Fleckchen der Erde. Helmut Schmidt, der dort damals den Verteidigungsminister von Ronald Reagan traf, der ihn eingeladen hatte zu den Bach-Wochen, die dort stattfinden. Das ist ja die Stadt, das Dorf quasi, wo Clint Eastwood Bürgermeister war. Und der sagt, das schönste Fleckchen der Welt. Und nun bin ich auf der La Höhe. Aber ich weiß aber auch nicht, was schöner ist, muss ich sagen. Und ich gehe also am Strand entlang, wie ich das oft gemacht habe, jeden Tag hin und her. Habe ich seit über 20 Jahren, bin ich da immer über meinen Geburtstag. Bin mit Doris Day dort spazieren gegangen vor 15, 20 Jahren, mit ihr unterhalten, mit ihren drei Pudeln. Die hatten eine ähnliche Farbe wie die Haare von Doris Day, also alles rosa. Es war Amerika wie im Bilderbuch, wie man sich das vorstellt. Und am Strand war an diesem Tag plötzlich ziemlich Unruhe, viele Menschen da. Und ich merkte, da ist irgendwas los. Und es war ein Wettbewerb von Kunststudenten, nämlich wer baut die schönste Sandburg. Und man sieht hier der Blick auf Pebble Beach, das ist der wohl schönste Golfplatz der Welt. Und da ist der 17 Miles Drive, den jeder, der durch Amerika fährt, auch gefahren haben muss. Ich stand da und wollte nur durch nach Monterey und wollte mit meinem schwachen Englisch die Dame, die da am Schalter saß und Geld einkassierte, nur sagen, ich will hier nichts gucken, ich will nur durch. Da sagt die, ich bin Silvia aus der Pfalz und ein Peter Hane muss bei mir nichts zahlen. Bringst mir nächst mal eine Flasche Wein aus der Pfalz mit. Und nicht, das erleben wir auch. Diese wunderbaren Burgen, da hatten sie alles ganz großartig gebaut. Es war eine schöner als die andere. Dann wurde es abends abgesperrt mit Flatterband. Es waren Sicherheitsleute da, dass eben niemand diese Kunstwerke zerstört, denn am nächsten Tag sollten sie prämiert werden. Und nun kam der nächste Tag. Und mit dem Tag kam die Flut. Und diese wunderbaren Kunstwerke, die nun prämiert werden sollte, wurden zu Sandhaufen. Irre. Ich werde es nie vergessen. Ich ging dann zum Frühstück, Little Swiss Café, ein ganz winziges, wunderschönes Café, und erzähle das dem Kellner. Da sagt er, Students, sie sind halt Studenten. Nicht, das wäre einem Handwerker nicht passiert, das wäre einem Maler nicht passiert, das wäre niemand, das sind halt Studenten. Nicht, Ebbe und Flut. Sie haben nicht damit gerechnet. Sie haben an alles gedacht, an alles. Nur nicht, dass das Wasser kommen könnte. Nur nicht Sturm oder Wetter oder Unwetter oder alles. Und dann sieht das Kunstwerk, man hat alles kunstvoll gemacht, viel Arbeit investiert. Ist alles umsonst. Alles umsonst. Wie ist es mit unserem Glaubenshaus? Mit unserem Lebenshaus? Wie sieht es da aus? Das kann das schönste Grundstück haben. Tolles Haus. Verglaster Wintergarten, gemütliches Wohnzimmer, Küche mit allen Schikanen. Aber was ist der Grund des Hauses? Ich habe ja in Florida noch erlebt, Dieser unglaubliche Orkan, wo sie alle panische Angst hatten. Ein Sturm, ein Tsunami, die Wände wackeln, alles weg. Die Häuser weggeflogen. Alles, was nicht festen Grund hatte, war weg. Manche denken noch, 2007, der Orkan Kyrill, der den halben Schwarzwald platt gemacht hat. Plötzlich fallen die Bäume um, wenn der Sturm kommt. Aber welche Bäume fallen um? Nur die, die keine tiefen Wurzeln haben. Alles, was tiefe Wurzeln hat, hat auch Kyrill überlebt. Alles, was an der Oberfläche ist, geht kaputt. Und nehmen wir diesen Satz mit. Alles, was an der Oberfläche ist. Ein Haus ohne Fundament oder Bäume ohne Wurzeln. Es kann noch so prächtig sein. Der Baum kann wunderbar blühen und herrliche Früchte bringen. Es ist weg. Das Haus kann noch so prächtig sein. Es ist weg. Es kommt also auf das Fundament an. Auf die Wurzeln. Woran nehmen wir Maßstab für unser Leben? Wir wollen das doch nicht kaputt machen, nicht mutwillig kaputt machen. Ich will doch, dass mein Leben sinnvoll ist, dass mein Leben Erfüllung findet. Und das geht nicht auf Sand. Das geht nicht ohne Wurzeln. Die Fassade auch unseres Glaubens kann noch so schön sein. Und ich bin ja völlig erstaunt, dass hier diese Halle überfüllt ist an einem Mittwochabend. Ja, wir sind alle hier. Aber sind wir auch wirklich hier? Wirklich innerlich offen für das, was Gott uns sagen will? Auch die, die uns jetzt zuhören, zu Hause. Woran nehmen wir Maß? An welcher Elle und mit welcher Elle messen wir unser Leben? Auch die fromme Fassade kann ganz toll sein. Bei Lobpreis sind wir immer dabei. Wir haben die tollsten Bücher zu Hause, fromm, frömmer am frömmsten. Auch Peter Hahn ist dabei. Eine ganze Bibliothek. Wir sind getauft. Vielleicht sogar Mitarbeiter hier auf der wunderbaren La Höhe oder in den Gemeinden, aus denen wir kommen. Die Fassade kann immer toll aussehen. Auch die fromme. Aber die Frage ist, und die Älteren können sich an diese Werbung noch erinnern, Wüstenrot, auf diese Steine können sie bauen. Auf welche Steine können wir denn bauen? Das Angebot ist riesengroß. Im Februar wird Deutschland zu plakatiert sein mit den schönsten Versprechungen. Auf unsere Steine könnt ihr bauen. Und dann entlarvt sich plötzlich alles als Trug. Diejenigen, die aus der früheren DDR unter uns sind, haben das noch greifbar erlebt. Man baut auf eine Ideologie und sie ist plötzlich weg. Das haben ja viele nicht verkraftet, vor allem im Westen nicht. Die glaubten, da sei doch die bessere Welt. Der Sozialismus mit menschlichem Angesicht. Das ist der Sozialismus, der Millionen von Menschen in den Tod bringt und Millionen von Christen verfolgt. Sind Sie schockiert? Jetzt erleben wir das Gleiche in einer unglaublichen Wucht in den USA. Mit einer Wahlnacht ist alles weg. Diese woke Ideologie. Man kann nicht einen Schritt gehen ohne Regenbogen. Selbst die Zebrastreifen zum Teil schon als Regenbogen in Kalifornien. Einer Wahlnacht ist alles weg. Klimaideologie. Diese ganzen Verbrechen auch der letzten 4 Jahre mit Lockdowns und wer weiß was, ist mit einer Nacht weg. Die Schulbücher werden neu geschrieben. Wir kriegen das nur in Deutschland nicht mit. Ich habe ja die erste Rede von Trump erlebt in der Wahlnacht. Er sagt seinen jubelnden Leuten, vergesst nie, dass es einen Höheren gibt als mich. Haben Sie das in Deutschland schon mal gehört? Schulgebet. Die Eltern sollen wieder die Schule bestimmen und nicht die Politik. Das ist eine Revolution. Damit muss man fertig werden. Da wird eine ganze Ideologie weggeweht. Ich will das nicht idealisieren und überhöhen. Aber das ist ein Epochenwechsel. Dann werden vielen die Fundamente genommen, an die man sich so schön gewöhnt hat, die aber nicht tragen. Auf welche Steine wollen sie bauen? Letztlich ist die Frage, da gibt's keine andere Alternative. Entweder Sand oder Fels. Punkt. Es gibt nichts anderes. Es kann sein, dass auf dem Fels die armseligste Hütte steht. Aber sie steht auf Fels. Wenn wir irgendwas von der verfolgten Gemeinde lernen können, und deswegen liebe ich ja die Hilfsaktion Märtyrerkirche. Ich habe ja, das können Sie ja bei YouTube sehen, in Bremen dann meine Biografie, ist ja alles Biografie, erklärt, wie ich dem großen Zeugen Richard Wurmbrand begegnet bin. Unvergessen. Auch Interviews mit ihm gemacht, dann beim Saarländischen Rundfunk damals, wo ich war. Riesige Veranstaltung, wie dieser gebrochene Mann aus der Folter Jesus bezeugte. Das ist die Stimme der Märtyrer, die uns Kraft gibt. Wir denken ja immer, wir bringen denen jetzt Kraft. Nein, ist ja umgekehrt. Wie viele Ärzte, die glaubten, sie könnten retten und helfen, haben durch sterbende Christen in deutschen Krankenhäusern zu Jesus gefunden. Es ist eben umgekehrt. Gott hat eine andere Mathematik. Die Hütte kann armselig sein. Manche bemitleiden uns ja auch schon, also dass wir, das ist ja alles Gott als Spielverderber, als Spaß, wie man sich das so vorstellt in atheistischen Kreisen. Und die wollen uns dann belehren, was Christsein sein. Ja, du willst Christ sein. Entschuldigung, das lasse ich mir doch von niemandem sagen. Das kann doch nur jemand beurteilen, der von innen kommt, der weiß, was es wirklich ist. Stehst du auf Fundament oder nicht? Wie tief sind unsere Wurzeln? Ich habe das ja von diesem Pult schon mal gesagt. Die Tiefe der Wurzeln hängt eben davon ab, ob ich umfalle oder nicht. Es hängt aber auch davon ab, dass ich, je tiefer die Wurzeln sind, ich kann nicht mehr umgetopft werden. Das Dilemma unserer Zeit ist unter Christen, dass sie sich umtopfen lassen. Von einer Mode zur anderen. Mit allen Ideologien. Das ist dann nur noch Ideologie. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich wähle. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich im weltlichen Bereich mache. Aber das Entscheidende ist, wie tief sind meine Wurzeln? Dass ich mich nicht verpflanzen lasse. Die Manipulation, und Ralf Schuler wird da morgen darüber berichten, ein großartiger Kollege, war ja der wichtigste Parlamentsberichterstatter. Wir haben ja Jahrzehnte zusammengearbeitet. Deswegen müssen wir auch die Biografie von Merkel nicht lesen, weil wir das alle viel besser wissen. Vor allem die Wahrheit wissen. Aber Er hat seine Wurzeln im Osten. Und wer im Osten seine Wurzeln hat, denkt anders, tiefer. Lies zwischen den Zeilen. Und deswegen gehe ich von Veranstaltung zu Veranstaltung und sage mir, ich lasse mir die Leute da drüben nicht madig machen. Ich weiß, wo dunkel Deutschland ist. Nämlich da, wo ich herkomme. Aber nicht da. Genau die verfeuchte Gemeinde. Sie sieht mit ganz anderen Augen die Realität. Aus der Tiefe des Leides, aber auch aus der Tiefe der Wurzeln im Glauben und im Fundament von Jesus. Sie können uns lehren und nicht umgekehrt. Sie können uns trösten und nicht umgekehrt. Paulus hat die Menschheit aus dem Gefängnis getröstet und nicht aus vom Jahrmarkt oder von irgendeinem Rummel oder von irgendeiner queeren Kirchentagsparty, sondern aus der Tiefe des Leides. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Jüngeren unter uns, die werden das, mindestens die werden es erleben, wenn nicht wir auch. Wenn Sie den Bericht des Bundeskriminalamts, ganz vertrauliche Verschlusssache, heute in einer Zeitung, in der Bild-Zeitung, die den Bericht hat und ihn Gott sei Dank veröffentlicht. Und ich habe genug Verbindungen, deswegen kann mir keiner was vormachen. In die Sicherheitskreise, ins Innenministerium, das Bundeskriminalamt, dafür bin ich für 50 Jahre da gewesen. Und dann lesen Sie, dass die konkretesten Anschläge geplant sind in den nächsten Wochen. Stichwort Weihnachtsmarkt. Und dann heißt es in der Gefährdungsanalyse offiziell des Bundeskriminalamtes, Verschlusssache, Veranstaltungen anlässlich des Weihnachtsfestes stellen im Allgemeinen aufgrund ihrer Symbolik für christliche Werte und Prägung ein ideologisch geeignetes Ziel für islamisch motivierte Täter dar. Besonders im Visier kirchliche Veranstaltungen und Einrichtungen und weihnachtliche Gottesdienste. Das ist die Lage. Und wenn ich Ihnen das weiter vortragen würde, Sie würden nicht mehr diesen Saal verlassen. Das ist die Lage. Karl Lagerfeld, ich zitiere ihn ja in meinem neuesten Buch und ich zitiere ihn immer wieder, der Modeschöpfer sagt vor seinem Tod, man kann in Deutschland nicht den Holocaust beweinen und gleichzeitig Hunderttausende von Judenhassern und Christenhassern ins Land lassen. Sagt uns ein Modemacher, wer sagt uns das sonst noch? Aus dem Leiden heraus die Erfahrung, was trägt dann? Was trägt? Wie tief sind unsere Wurzeln? Das heißt ja zu Deutsch aus dem Lateinischen, Wurzeln als Radix. Wie radikal sind wir? Der Hane hat sich aber radikalisiert. Ich antworte regelmäßig, danke für das Kompliment. Jawohl, darum geht's. Klartext. Wurzeln, tiefe Wurzeln. Nicht umfallen bei Kirill. Nicht einstürzen, wenn das Wasser und die Flut kommt. Wenn die Stürme des Lebens kommen. Denn, liebe Freunde, eins ist gewiss, die Stürme kommen. Lassen sich von niemandem erzählen, Christentum sei auf Höhenwegen im dauernden Halleluja-Rausch. Nein, es gibt keine Leidverhinderungsversicherung. Die gibt es nicht. Wir werden alle mehr oder weniger ins Leid geführt in unser Leben. Lebensstürme, Glaubenskrisen und eben im Extremsten die Verfolgung. Das ist nichts Teuflisches. Gott legt uns eine Last auf. Gott legt uns eine Last auf. Der TÜV, wie echt, ist dein Glaube. aber er hilft tragen. Das ist die Gelassenheit des Glaubens. Dass ich weiß, der Absender meint es letztlich gut mit mir. Das ist der Echtheitstest des Glaubens. In Israel, werde ich nie vergessen, bei einem Besuch, lange schon her, waren wir auf so einer Palmenplantage und waren alle so kleine Pflänzchen. Bei Beersheba, damals, wo Israel die Wüste fruchtbar gemacht hat. Und dann sah ich auf jedem dieser kleinen Palmenpflänzchen, in dieser kleinen Krone, war ein Kieselstein. Ich fragte den Farmer da, was soll denn das? Damit die kleinen Pflanzen nicht in die Höhe schießen, sondern in die Tiefe wachsen. Landwirtschaft. Jesus hat alle Gleichnisse aus dem wahren Leben, vor allem aus der Landwirtschaft. Und da hatten wir es vor Augen. Das heißt, die Palme, diese winzige, der Keimling wurde belastet, nicht um ihn kaputt zu machen, sondern in die Tiefe zu gehen. Und wir gucken immer nach oben. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und Jesus kommt ja in allem, was er sagt, aus dem Alten Testament. Das sind ja oft, wird der Rückbezug gar nicht. Das muss man wissen. Man muss halt Bibel kennen, sonst versteht man das alles gar nicht. Ich war selbst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so ist alles eine Anknüpfung ans Alte Testament, am Psalm und so weiter. Und aus dem Alten Testament heraus, die Bilder von Sturm und Wasser und das, was unser Lebenshaus zerstören hat, zum Beispiel Hesekiel 13. Und da sind die Stürme immer Gericht. Gericht. Bestehen wir im Gericht Gottes. Und das besteht man nur, wenn man auf seinem Fundament steht, biblischer Zusammenhang. Wir haben heute eine Theologie ohne Tiefe, bis in unsere Kreise hinein, nur oberflächlich. Das ist für mich eigentlich das Schlimmste. Eine Theologie ohne Tiefe. Adolf Schlatter, einer der größten Bibellehrer, die es je gegeben hat, hat gesagt, jede Theologie bewährt sich am Sterbebett. Punkt. Da bewährt sie sich. Ist der Glaube echt? Im Gericht, wenn die Stürme kommen. In der Verfolgung, wenn einem die Pistole auf die Brust gesetzt wird oder das Messer buchstäblich an den Hals. Stehe ich dann noch zu Jesus? Und die Frage müssen wir uns alle stellen. Vor einer Evangelisation mitten in der 68er-Unruhe an der Heidelberger Universität kam ein ganz schlichter Gemeindepfarrer zu uns zur Mitarbeiterschulung. Und seine erste Frage war, seid ihr bereit für Jesus zu sterben? Wir waren doch alles junge Studenten, revolutionsbewegt. Jetzt kommt da so ein Opa. Seid ihr bereit, für Jesus zu sterben? Und dann sagt er, wenn Sie diese Frage beantwortet haben, ist alles, was kommt, Peanuts. Ihr werdet verspottet, ihr werdet angespuckt, ihr werdet behindert, euch werden die Traktate aus der Hand gerissen und so weiter. Aber wenn ihr sagt, ich bin bereit, für Jesus zu sterben, dann ist das alles nichts. Es wird nicht gefragt, wie toll ist unsere Fassade, wie teuer ist unsere Küche, sondern ist das Fundament echt? Wer gibt den Ton an in deinem Leben? Wer setzt die Maßstäbe? Auf wen du horchst und ihm gehorchst, dem gehörst du auch. Das heißt, wir können eigentlich ablesen, an eurem Wesen sei alles zu lesen, Der Rückschluss von unserem Leben, auf den wer die Maßstäbe setzt, sind für jeden ersichtlich. Und da bin ich jedenfalls erschüttert. Sehen die Leute denn bei mir Jesus dahinter? Die Frage müssen wir uns jeden Tag stellen. Jedes Wort, das an uns gerichtet wird, erfordert Antwort. Und dann die Verantwortung dafür. Wem verantworte ich mich denn? Dem Zeitgeist, der Mode? Das, was andere gerne von mir hören wollen? Wer trägt denn die letzte Verantwortung? Auf wessen Wort höre ich denn und antworte ihm? Werde nie vergessen, uns hören uns ja auch Katholiken zu. Ein Interview mit dem früheren Erzbischof Düber von Fulda. Das war ein Bischof. Da wackelten die Wände, wenn der in Bonn damals auftrat. Heute wären sie ja beim Pförtner noch nicht mal angenommen, wenn sie da. Sie nimmt ja heute keiner mehr ernst. Und Düber sagt zu seinem 60. Geburtstag, ich habe einen Entschluss gefasst. Ich bin jetzt nur noch Gott verantwortlich. Nicht mehr dem Papst, nicht mehr den Umfragen, nicht mehr den Kritikern, nicht mehr den Zeitungsartikel, nur noch Gott. Nennt man radikal. Das ist radikal. Und Jesus bringt das nun in dieses Gleichnis, das wir eben gehört haben. Und das Interessante ist, Jesus redet so, dass jedes Kind es verstehen kann. Ich habe meine erste Predigt gehalten als Student in Heidelberg-Handschuhsheim. Da wohnten alles so Akademiker, weil die Akademikerdichte 99,9%. Und war vom theologischen Seminar. Und dann saß ich, das war die ganze Gemeinde bestand aus Professoren. Und ich stand da nun auf der Kanzel. Und nach der Predigt sagt der große Theologe Manfred Seitz, den die 68er-Bewegung kaputt gemacht hat, Rudolf Bohren und Posse Eisinger, die drei, schrieben sie ins Zeugnis, bei Hane spürt man den Kindergottesdienst. Und denn der Nachsatz, ändern Sie sich bitte nie. Es war in meinem dritten Semester. Bleiben Sie dabei. Dieses akademische Gequatsche, das kann jeder. Und keiner gibt zu, dass er es nicht versteht. Elementar verkündigen, das ist Jesus. Und in diesem Zusammenhang, als ich darüber nachdachte, fiel mir dann ein, zumindest die Älteren von uns werden das noch kennen, dass es ja zu dieser Geschichte ein ganz tolles Lied gibt, das wir als Kinder gesungen haben. Jetzt kommt der große Improvisationstest. Peter Krust, der mich so wunderbar abgeholt hat vom Flughafen. Wir haben uns so lange unterhalten, es war aber leider kein Stau, deswegen ging es schnell. Sitzt da schon. Und wir kennen doch sicherlich alle dieses Lied. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Wer das kann, singt dann fröhlich mit. Und das Tolle ist, da kann man, dann werden wir alle wieder frisch Handbewegungen zumachen. Wissen Sie das noch? Also, das machen wir jetzt mal. Zwischendurch. Also, der Kluge baut sein Haus auf Felsen. Der Kluge baut sein Haus auf Felsen und der Kluge baut sein Haus auf Felsen und der Kluge baut sein Haus auf Felsen und der Regen kommt herab. Der Regen kommt herab und die Flut steigt hoch. Der Regen kommt herab und die Flut steigt hoch. Der Regen kommt herab. Und die Flut steigt hoch, und das Haus auf dem Fels ging stehen. Aber hat auf Sand gebaut, ein Nachbar hat auf Sand gebaut, ein Nachbar hat auf Sand gebaut, und der Regen Wunderbar, und damit haben wir alles begriffen. Damit haben wir alles begriffen. Schauen Sie, der Kluge baut sein Haus auf Fels. Damit sind wir vielleicht oft alleine. Gegen die Meinung der Welt. Gegen das, was gerade Mode ist, auch in der eigenen Gemeinde. Aber vergessen Sie nie, ein Noah war allein. Ein Bonhoeffer war allein. Machen wir es nichts vor. Die Christen waren ganz woanders, vor allem die Frommen, die Frömmsten der Frommen. Und trotzdem, die Frage ist, gibt der Fels so viel Halt, geben die Wurzeln so viel Halt und Energie, dass ich das Alleinsein gegen die Masse durchhalte. Dann schreibt Jesus, beziehungsweise Matthäus dann über die Reaktionen. Er redet ja nicht wie die Schriftgelehrten. Und das legt Gerhard Meyer, dem wunderbaren Matthäus-Kommentar, mein Freund, wir kennen uns seit Jahrzehnten, ein Bischof wurde in Württemberg, großartig aus. Ich hoffe nur, dass der Verlag SCM sein Buch nicht auch auf den Index gesetzt hat. Wie vor einigen Tagen die großartige Bonhoeffer-Biografie von Erik Metaxas. Nur weil er Trump unterstützt hat. Das ist die Lage des deutschen Pietismus. Machen wir uns nichts vor. So schnell geht das. Und hören Sie sich das Interview mit Metaxas mit dem Vizepräsidenten, dem neuen JP Vance an. Das ist pures Evangelium. Hören Sie von keinem deutschen Politiker. Aber in Deutschland können Sie kein Buch mehr veröffentlichen in einem frommen Verlag, wenn Sie politisch auf der falschen Seite stehen. Das ist die Realität. So was nennt man selbstgewählte Verfolgung. Wir werden uns alle mal wundern. Nicht wie die Schriftgelehrten. Und Gerd Meyer schreibt dann, die Schriftgelehrten, das waren die, die noch so ein paar Privatoffenbarungen dabei hatten. Die angepasst waren oder übertrieben gesetzlich. Schriftgelehrten, die vielleicht mit viel akademischem Getue das Evangelium im Endeffekt verkürzt haben. Nicht wie die Schriftgelehrten. Auch wir haben Schriftgelehrte. Und wir brauchen gar nicht in die Kirche zu gucken, in seinen eigenen Reihen. Da wird das Evangelium angepasst, bekömmlich gemacht, schmackhaft gemacht, harmlos gemacht, soft. Dieses Waschlappen-Christentum, mit dem sie kein einziges Leid überleben können. Wellness-Religion. Dieses Wattebäuschen-Evangelium, bloß niemand wehtun. Wir haben uns doch alle so lieb. Aber was wir brauchen, ist das Schwarzbrot und keine Leckerbissen. Die helfen uns nicht. Wir brauchen Grundnahrung, Lebensbrot. Kein Fastfood. Wenn Gott redet, ist die Gemütlichkeit zu Ende. Und das hören wir immer bei den Reden Jesu, Bergpredigt, überall. Die Leute sind fassungslos, sie sind entsetzt. Ist jemand entsetzt, wenn wir sprechen? Wenn Gott redet, ist es mit der Gemütlichkeit zu Ende. Die Leute merken, er hat Vollmacht. Er redet mit göttlicher Autorität. Und Autorität im Pädagogischen kann auch wehtun. Deswegen heißt es ja Erziehung. Die Leute nennen sich ja heute Pädagogen und nicht mehr Lehrer. Aber Pädagogen aus dem Griechisch Pädagogen, Kinder führen. Und nicht zu sagen, was sie gerade wollen. Führen. Da muss ich aber selber wissen, wohin. Das ist ja das Problem. Und da wir das nicht mehr wissen, gibt es auch keine Erziehung mehr. Es hängt alles miteinander zusammen. Er redet in Vollmacht. Das haben selbst die Atheisten damals in Israel verstanden. Und ich sage Ihnen ganz offen aus Lebenserfahrung, die unbequemen, harten Predigten haben mir am meisten geholfen. Im Nachhinein kann man das sagen. Im weltlichen Bereich wird ein jeder sagen, beim Klassentreffen 50 Jahre Abitur, welcher Lehrer hat uns am meisten geprägt? Das war der härteste und schärfste Hund. Und nicht der, der gesagt hat, ich bin euer neuer Englischlehrer, ihr dürft Dieter zu mir sagen. Der hat uns nicht geprägt. Das ist im Weltlichen. Und im Geistlichen ist das ganz genauso. Und dann sagen die Leute, er hat Vollmacht. Und jetzt den Gedanken. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat die Vollmacht. Und es gibt nur zwei Punkte, wo Jesus die Eigenschaft von sich auf uns überträgt. Nämlich Vollmacht und Licht. Ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Und deswegen sind wir Botschafter an Christi Stadt, wie Paulus sagt. Also wir sind very important persons, Botschafter. Warum gehen wir denn geduckt durch diese Welt und nicht erhobenen Hauptes? Wir sind Kinder des Königs. Wir haben unendliches Kapital, das uns keine Inflation nehmen kann. Auf uns wartet der Himmel und wir sind noch Botschafter seiner Vollmacht und seines Lichtes. Mehr kann es doch gar nicht geben. Und es hat immer zwei Seiten. Auch in den letzten 4 Jahren. Untertan der Obrigkeit. Und die andere Seite der Medaille, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deshalb ist Glaube keine Ideologie, sondern der ständige Ringen mit Gott. Was ist jetzt richtig? Untertan der Obrigkeit oder du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zwei Seiten. Auch für den Maßstab, an dem wir unser Leben anlegen sollen. Das eine kehrt um und glaubt dem Evangelium. Umkehr. Radikal. Und die andere Seite? Hast du mich lieb? Die Frage von Jesus. Jeden Tag an uns. Hast du mich lieb? Liebe Gemeinde, und zwei Seiten einer Medaille ist auch die Liebe zu Jesus und die Treue zur Bibel. Es ist eine teuflische Theologie, die wie ein Krebsgeschwür unseren Pietismus zerfrisst. Dass man sagt, Bibeltreue ist Fundamentalismus. Wir haben doch Jesus lieb. Wir haben doch Jesus lieb. Es wird ganz offen Jesusliebe gegen Bibeltreue gestellt. Natürlich ein bisschen akademisch umwölkt, damit Oma das nicht so versteht. Oder Opa. Aber teuflische Theologie. Ich sage das mal ganz deutlich. Gegen jeden biblischen Befund. Johannes 14. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wer Jesus liebt, hält sein Wort. Ohne Bibeltreue gibt es keine Jesusliebe. Ein Leben in Heiligkeit. Was unsere Väter in diesen altmodischen Worten gesagt haben, heißt letztlich, wir haben eine Gegenkultur zur Welt. Das ist ja das Thema dieser Tage. Nicht den Maßstab nehmen an der Welt und nicht weltförmig und gleichförmig zu werden, sondern eine Gegenkultur zu dem zu bieten, was diese Welt hat. Und es ist eine Kultur des Lebens. Die Welt hat eine Kultur des Todes. Papst Benedikt Ratzinger damals, die Diktatur des Relativismus macht alles kaputt. Auch unsere Gemeinden, auch unser Leben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Gleichung. Und wenn ich dann an meinem Schreibtisch saß am Sonntag und versuche, die Lahö mit der Gottesdienstübertragung zu kriegen, und bis ich das so angeworfen habe, und dann kann man da ja gucken, hohe Qualität und niedrige Qualität. Ich dachte immer, es bezieht sich auf die Predigten, aber es bezieht sich auf die Übertragung. Und bis ich das alles hatte, in der Sekunde, Andreas Schäfer, in der Sekunde, buchstäblich, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gottes Maßarbeit. Als ich um 17.30 Uhr mein Zimmer bezog, kam aus dem Lautsprecher, wie soll ich dich empfangen? Das ist Maßarbeit auf der Lahö. Das heißt zum Schluss, klug ist einer, der Gott in die Rechnung seines Lebens einkalkuliert. Und wer Gott in sein Leben einkalkuliert, schaut der Realität ins Auge, der Wahrheit. Und es gibt nur eine Realität. Es wird eine Endabrechnung geben. Es wird eine Endabrechnung geben. Und dann wird Bilanz gezogen. Und dann gilt's, wie Theo Lehmann ja in seinem Lied, was wir eben schon angefangen hatten, gesagt hat, wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde. Gott ruft ihn zum letzten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt. Die anderen wandeln ins Licht. Wohin sind wir unterwegs? Jesus, er will, dass wir ganz sein sind. Sonst, wie Paul Humburg sagt, entweder sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es hat sonst keinen Sinn. Das müssen wir uns sagen. Und Jesus sieht alles auch durch die Brille des Alten Testamentes. Er ist ja nicht das Ende, der hat ja das Alte Testament in den Ofen geworfen, sondern er ist die Vollendung, Telos, die Erfüllung. Und zum Schluss heißt es eben nicht der liebe Gott, der alles unter den Teppich kehrt. Nicht Wellness. Es wird alles wieder gut. Es gibt Gericht. Und das Interessante ist, am Sonntag ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, atheistisches Blatt letztlich, doch nicht christenfreundlich, eine ganze Seite über das Wort zum Sonntag. Und da muss ich sagen, was die da so schreiben, könnte ich auch fast alles unterschreiben. Das ist ja nun wirklich alles, naja gut. Aber das Interessante ist, in einem Abschnitt schreibt ein weltlicher Redakteur, warum hören wir da nichts über Himmel, über Hölle und über den Teufel, sondern nur über Klima und Gender und die Katholiken über Zölibat. Weltliche Leute, wenn ich Gysi treffe, wie jetzt wieder bei der Friedensveranstaltung bei Didi Hallervorden, da habe ich mich nicht verbogen, als ich mit all den Linken auf der Bühne stand. Gucken Sie sich das an. 6 Minuten. Meine einleitende Sätze war, mich verbindet hier mit keinem irgendwas, nur eins. Wir wollen Frieden, und zwar sofort. Dieses ganze Bedrohungsszenario der Ukraine kann in einer Sekunde beendet werden, wenn endlich man sich an einen Tisch setzt. Und dann, Gysi sagt zu mir in einem Interview, ich erwarte doch, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, dass man die Leviten liest und dass ich was höre, dass es einen Teufel gibt und dass es das Böse gibt. Und die Frage ist, wie komme ich da raus und dadurch? Dieses Gespür haben weltliche Leute. Fragen, warum redet ihr denn nicht darüber? Dieses Wellness-Getue und dieser ganze woke, queere Quatsch, das wollen die Leute nicht mehr. Vor allem junge Leute nicht mehr. Längst nicht mehr. Weil sie wissen, davon können wir nicht leben. Aber wir wollen doch leben. Was ist zum Schluss? Was ist zum Schluss? Die Pflegerin von Voltaire, 30. Mai 1778 gestorben, dieser Spötter und Gottesleugner Philosoph. Die Pflegerin hat gesagt, für kein Geld der Welt will ich einen Menschen noch mal so sterben sehen wie den. Zum Schluss zählt das Echte. Ob ich Jesus entgegengehe oder plötzlich merke es, mein ganzes Leben ist kaputt. Ich habe alles falsch gemacht. Wir brauchen Jesus als Freund, als Fels, als Zuflucht, als Rettung, als Heiland. Ich habe es hier ja schon mal erzählt, in dem Film Der Untergang, wo Goebbels, bevor er seine Familie umbringt und sich dann selbst, sagt, ihr kennt die wahre Lage, es ist alles verloren. Wir haben alle auf den falschen Mann gesetzt. Auf wen setze ich mein Leben? Wo habe ich die Wurzeln? Habe ich Fels oder Sand? Darauf kommt zum Schluss alles an. Matthias Claudius, etwas Festes muss der Mensch haben. Daran er zu Anker liegt. Etwas, das nicht von ihm abhängt, sondern von dem er abhängt. Das ist die Formel. Wir brauchen ein festes Fundament. Nicht, das von uns abhängt, sondern von dem wir abhängen. Und dann kann ich nur sagen, Herr Jesus, auf diese Steine will ich bauen. Auf dein Fundament. Denn die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal einst fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Amen.